Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des unabhängigen Radreise-Podcasts. Ich nehme euch heute auch wieder so ein Stückchen mit auf meine Radreise, als ich nach Indien gefahren bin. Und heute schauen wir uns mal detailliert den Iran an. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja, die letzte Ausgabe ist natürlich jetzt schon wieder so ein paar Tage her. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich versuche das regelmäßiger aufzunehmen. Aber es fehlt einem ab und zu mal so ein bisschen die Zeit, wenn man immer unterwegs ist, auch wenn man ja nichts anderes macht außer Radfahren, aber es ist halt doch recht viel, das ganze Internetgedöns. Aber ich will gar nicht so lange schnacken darum. Ich bin jetzt gerade in Palermo angekommen und ich habe jetzt hier ein, zwei Tage, nehme ich nur mal eine kleine Auszeit und warte drauf, dass eventuell Sardinien nochmal gelb wird, weil das wäre schon richtig cool, wenn ich weiterfahren könnte nach Sardinien. Das wird jetzt runtergestuft von rot auf orange. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Also wenn es nämlich rot eingestuft würde, dann würde ich jetzt ungern darüber fahren auf die Insel mit der Gefahr, dass ich da auf einmal irgendwie feststecke. Aber wenn das jetzt orange ist und ich habe auch schon Gerüchte gehört, es sollte vielleicht demnächst gelb werden, das wäre schon richtig schön. Und da freue ich mich schon drauf, weil so viele Leute haben mir Sardinien empfohlen. Da komme ich jetzt gar nicht mehr drum rum, dass ich da jetzt hinfahre. Aber auch ansonsten wäre das überhaupt kein Problem, dann fahre ich einfach ein bisschen der Küste weiter entlang auf Sizilien und fahre dann weiter Richtung Osten und eventuell wandere ich dann noch den Ätna hoch, soweit das möglich ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich nach der Sardinien komme. Aber das sollte auch erstmal soweit sein. Deshalb gucken wir uns vorher den Iran an. Vom Iran haben wahrscheinlich viele schon gehört und die einen haben wahrscheinlich davon gehört, dass da eine unglaubliche Gastfreundschaft gibt und die anderen Leute haben vielleicht ja ein bisschen was über Politik gehört. Und von der Politik möchte ich mich größtenteils raushalten, weil ich bin da überhaupt kein Experte. Ich glaube, den besten Eindruck, den ich euch geben kann, ist, ich erzähle euch einfach das, was ich erlebt habe. Und dann bildet ihr euch einfach eine ganz eigene Meinung von dem, was ich euch erzählt habe. So, es war 2019, ich glaube am Anfang September war das so, genau kann ich das leider auch nicht mehr nachvollziehen, wann ich jetzt wirklich da bin. Aber da habe ich von Armenien aus die Grenze überschritten. Ich war zum Glück schlau genug und habe mir in Armenien ungefähr 1200 Dollar habe ich mir gewechselt. Denn man kann ja im Iran seine Kreditkarte nicht benutzen. Und das musste ich dann aber im Iran nochmal in Rial umtauschen. Und so bin ich halt zur Grenze gefahren und es war auch überhaupt kein Problem. Ich hatte ja ein gültiges Visum. Und wenn man ein gültiges Visum hat und man hat einen europäischen Pass, hat man eigentlich selten irgendwelche Probleme. Und da war das auch so ein bisschen Formalität. Man musste ein bisschen in der Schlange stehen. Und wir wurden dann aber durchgeschleust und standen dann endlich im Iran. Ah, das war schon richtig cool. Was ich auch noch gemacht hatte, ich hatte noch so ungefähr 6, 7 Euro von armenischem Geld. Das hatte ich in Scheinen. Die habe ich dann direkt an der Grenze, an so einem Häuschen noch getauscht, weil da kriegt man wahrscheinlich immer einen schlechten Wechselkurs. Deshalb wollte ich das erst in der Stadt machen. Übrigens Stadt, unser erstes Ziel, das wir hatten, ist die Stadt Tabriz. Das ist die erste größere Stadt nach der Grenze und das war erstmal das Ziel. Der erste Eindruck vom Iran ist natürlich erstmal die iranische Schrift, mit der alles da steht und man kann halt überhaupt nichts lesen, aber das ist man ja halt schon gewohnt, auch von Armenien her. Aber was so eine kleine Hürde ist, dass auch die Zahlen haben auch eine andere Schrift und selbst wenn man, zum Beispiel als ich in der Ukraine war und man hat Kyrillisch gelesen, da waren das ja immer noch ja, Zahlen, die man lesen kann. Aber das ist halt im Iran nicht mehr und da muss man halt immer gucken. Und da haben wir uns natürlich vorher so ein bisschen schlau gemacht, versucht die Zahlen zu lernen, aber wir hatten noch nicht alle so drauf. Und so sind wir erstmal losgefahren und es war eine gebirgige Landschaft und die war extrem steinig. Also es gibt relativ wenig Vegetation, es war braunlich, steinig und ja, es war schon so ein bisschen nach Wüste und das muss ich vielleicht jetzt auch schon mal erwähnen. Ich hatte ein großes Ziel für den Iran und das ist, ich wollte unbedingt wilde oder freilaufende Kamele sehen. Das ist das große Ziel vom Iran, das ich hatte und da war leider im Norden nichts. Also ich hatte gehört, im Süden, da sollte man schon mal häufiger auf Kamele treffen, aber leider noch nicht im Norden. Ja, und so sind wir erstmal losgefahren und das erste, was uns begegnet, das sind Kinder auf Motorrädern. Ja, so muss man das tatsächlich sagen. Vielleicht so ein paar Jungs, 12 bis 14 Jahre alt, auf so Motorrädern, die halt neben uns vorbeigefahren sind und die uns was zugerufen haben, die auch vielleicht so ein paar Brocken Englisch kannten. Hey, Mister, what's your name? Das war es dann aber auch leider. Und ja, das war unsere erste Begegnung mit iranischen Leuten, Kindern auf Motorrädern. Aber natürlich ohne Helm. Boah, also, warum sollte man Helm aufsetzen? Die erste Übernachtung, die wir im Iran hatten, die war auch direkt nach der Grenze, weil ich hatte ja in der letzten Episode erzählt, dass wir noch freundlicherweise aufgehalten wurden von einem Armenier, der uns zum Essen eingeladen hat. Und das dauerte halt so lange, das Essen kochen, dass wir kurz bevor die Grenze geschlossen wurde, dass wir da erst die Grenze überquert hatten. Und so wurde es auch schon dunkel und wir mussten uns dann überlegen, ja, was machen wir jetzt? Eigentlich war unser Plan, dass wir auf keinen Fall in der Nähe der Grenze übernachten wollten. Man weiß ja nie, wie das so ist mit so einem Militärgebiet oder halt Polizeischutz, Grenzschutz, ähnliche Sachen. Und deshalb wollten wir eigentlich so weit weg von der Grenze wie irgendwie möglich. Das war aber nicht mehr wirklich praktikabel, weil es halt dunkel wurde. Und so sind wir dann bis zum nächsten Dorf gefahren. Und es war halt ein bisschen unklar, ob wir jetzt noch weiterfahren sollten. Aber wir haben uns erst gedacht, hier ist so ein Parkplatz. Da schlagen wir jetzt unser Zelt auf. Und da habe ich das erste festgestellt. Ich brauche unbedingt eine andere Luftmatratze. Weil ich hatte halt nur so eine dünne Yogamatte dabei, die ich mir aus dem Aldi geholt habe. Also wirklich so ein ganz billiges Ding. Und als ich halt in Georgien oder in anderen Ländern viel im Waldboden oder viel auf dem Wald, auf Wiesen übernachtet habe, ist das überhaupt kein Problem. Aber im Iran, es gibt gar kein Gras. Gras existiert einfach nicht. Es gibt einfach nur steinigen Boden. Und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn man keine vernünftige Luftmatratze hat. Aber da musste ich dann erstmal durch. Das war mein Plan, war halt in der nächsten großen Stadt, dass ich mir da eventuell eine Luftmatratze hole. Am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren. Das Erste, was uns aufgefallen ist, die Straßen sind in einem hervorragenden Zustand. Also da hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, aber Schlaglöcher waren eigentlich gar nicht existent. Was uns aufgefallen ist, dass es oftmals Parallelstraßen gab zu der Hauptstraße, durch die wir gefahren sind. Und die Parallelstraßen waren dann extrem verfallen. Wie wir dann nachher feststellen sollten, ist das so im Iran, wenn die Straße defekt wird, dann wird die nicht ausgebessert, da werden nicht die Schlaglöcher ausgebessert, sondern weil das Land so groß ist, das sind ja ungefähr auch 83 Millionen Einwohner, da wird halt nicht die Straße ausgebessert, sondern es wird einfach eine neue Parallelstraße gebaut und dann wird so lange auf der alten gefahren, bis die neue fertig ist und danach bleibt die alte dann brach. Und so gibt es halt immer sehr viele gute Straßen und es gibt halt kein Problem mit Baustellen, weil es gibt halt so viel Platz im Iran, das Land ist deutlich größer als Deutschland bei derselben Einwohnerzahl. Und das merkt man halt immer wieder, dass es halt riesengroße Flächen gibt, in denen halt relativ wenig ist. Teheran ist ja als Hauptstadt mit im Zentralgebiet 8 Millionen Menschen und im Umland 20 Millionen ist halt eine Riesenstadt. Und das ist ja fast schon dann ein Viertel der Einwohner, die halt nur im Umkreis von Teheran wohnen. Das erste Dorf, durch das wir dann durchgefahren sind, das muss man sich wirklich als sehr kleines Dorf vorstellen. Man begegnet immer wieder Schafen und Ziegen, vor allem Ziegen, die gibt es halt wie Sand am Meer. Im Gegensatz zu Georgien relativ wenig Kühe und Schweine natürlich sowieso nicht. Es gibt viel Landwirtschaft in allen möglichen Formen, viel Dattelpalmen. Und da sind wir durch dieses kleine Dorf gefahren, wo vielleicht dann so 200 Häuschen stehen. Und da werden wir erstmal rangewunken zur Straße, vom Straßenrand weggewunken. So Typen, die haben da gerade an so einem Haus gebaut, die haben uns dann zum Tee eingeladen, was halt eine ganz normale, gängige Praxis da ist. Wir wurden so oft zum Tee eingeladen, das ist echt der Wahnsinn. Und da dachten wir, okay, dann setzen wir uns da hin, trinken mal einen Tee mit. Aber der Tee reichte natürlich nicht. Weil kurz darauf kamen ein paar Frauen vorbei und die stellten uns dann oder legten uns dann eine Decke dahin und dann haben die noch Brot mitgebracht und dann noch was zu essen. Und da mussten wir da erstmal Mittag machen und da gab es auch keine Diskussion rum. Also wir waren die Gäste und wir mussten hier gefälligst bewirtet werden. Und das war so auf den ersten 5 Kilometern, die wir im Iran waren, war das schon die erste Erfahrung. Also so kam schon diese bekannte Gastfreundschaft, die strömte uns schon entgegen. Das ist echt der Wahnsinn. Der Tee selber im Iran, ich würde ihn als okay bezeichnen, ist auf keinen Fall vergleichbar mit dem guten Tee aus der Türkei. Und was auch ist im Iran, die Iraner lieben Zucker. Es wird alles extrem stark gesüßt, gerne auch mal mit so Safranzucker. Man bekommt auch so Zuckerkristallsticks oder so wie große Lollis in großen Geschäften. Also es ist alles mit extrem mit Zucker voll. Unsere Lebensmittel, wir hatten insgesamt Geld getauscht, dass wir so 20, 30 Euro hatten. Die haben wir dann in so kleinen Supermärkten gekauft. Ja, Supermärkte ist vielleicht das falsche Wort. Ja, so Tante-Emma-Läden. In jedem Dorf gibt es halt so ganz kleine Lädchen, wo es halt frisches Obst und Gemüse gibt, so zum Teil. Es gibt auch wenig von diesen vorverpackten Dingern, wie man das halt bei uns, wie das halt absoluter Standard ist. Es gibt halt sehr rohe Produkte. Zum Beispiel steht in jedem dieser kleinen Märkte stehen halt so große Eimer und da gibt es dann große Käseblöcke drin, die halt wirklich ja nicht verpackt sind. Die werden halt wahrscheinlich irgendwo vor Ort von den Ziegen werden die dann hergestellt. Die kann man da kaufen. Obst und Gemüse natürlich auch. Das wird dann nicht extra verpackt. Das kommt ja eh direkt von lokal, von hier weg. Und so kann man alles Nötige kann man dann immer direkt vor Ort kaufen. Die Lebensmittelkosten oder allgemein die Kosten sind für einen Europäer extrem günstig. Der Iran leidet ja stark unter Sanktionen, dass es komplett abgekapselt ist, dass es kaum Importe und Exporte gibt, zumindest mit Europa und den USA nicht und diversen anderen Ländern. Und so ist es halt, dass die Preise im Allgemeinen liegen vielleicht bei einem Viertel von dem, was wir hier an Preise haben. Natürlich ausgeschlossen solche Sachen wie Handys oder sowas, das hat ja immer überall denselben Preis. Aber Lebensmittel sind für uns extrem günstig. Benzin ist im Iran auch super günstig. Als wir angekommen sind, da kostete der Liter 8 Cent. Der wurde ja nachher erhöht auf 24 Cent, was großes Dilemma gab, was große Probleme gab in dem Land. Was jetzt sich für uns sehr gut anhört, ist halt für den Iraner der Durchschnittseinkommen oder das Durchschnittseinkommen, das liegt so bei 290 Euro, habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut. Das ist natürlich extrem wenig und da muss man halt wirklich manchmal gucken, wie man über die Runden kommt. Es gibt eine große Jugendarbeitslosigkeit. Also das Land, das leidet schon wirklich unter den ganzen Sanktionen. Und wir haben dann 3 Tage gebraucht, bis wir in Tabriz angekommen sind. Die Marlene und der Ferdi, die hatten einen Studienkollegen, der Iraner war, der halt auch in München studiert hat. Und deshalb hatten die dann eine Möglichkeit unterzukommen. Und ich habe dann gesagt, okay, weil die hat mich nur mit 2 Personen angekündigt. Ich suche mir da einfach irgendwie eine günstige Unterkunft. Kein Problem. Und dann hatten wir es auch schon relativ spät. Wir hatten uns dann getrennt und ich bin dann spät abends, nur 19 Uhr, durch Tabriz gefahren, auf der Suche nach einem günstigen Hostel, um erstmal festzustellen, es gibt überhaupt keine Hostels in Tabriz. Ich habe nachher herausgefunden, in Teheran gibt es wohl 2 oder 3 Stück, aber das war es dann auch. Das ist komplett, das gibt es hier eigentlich gar nicht. Und dann habe ich geguckt nach einem Hotel und dann fiel mir auf einmal ein, oh Mist, ich habe ja noch kein Geld getauscht. Ich habe gar kein Geld, um Hotel zu bezahlen. Also war meine nächste Option, dass ich irgendwo einen Platz zum Übernachten finde. Und habe dann auf meine Karte geguckt, meine OpenStreetMap-Karte, und da war ein Campingplatz eingezeichnet. In so einer WhatsApp-Gruppe, die es halt unter Radreisen gibt, schrieben das auch ein paar Leute, die hätten da so einen Campingplatz gefunden. Und dann bin ich da mitten durch die Stadt gefahren. Es wurde immer dunkler und immer später. Und ich musste dann irgendwie 10 Kilometer durch eine Stadt fahren mit total chaotischem Verkehr. Wo halt wirklich, also Verkehrsregeln sind halt nur eine Empfehlung, da hält sich keiner dran. Man muss sich da immer durch den Verkehr durchschlängeln. Und bin dann bis zu diesem Campingplatz gefahren, um festzustellen, ja, das war wohl eine falsche Markierung in der Karte. Da gibt es keinen Campingplatz. Also bin ich dann nochmal auf die andere Seite der Stadt gefahren, weil da war ein anderer Campingplatz eingezeichnet. Und ja, da hatte ich tatsächlich Glück. Und ich habe da einen Campingplatz gefunden, was man sich jetzt nicht so vorstellen muss wie ein regulärer Campingplatz. Im Iran ist das so, eigentlich in fast jeder größeren Stadt gibt es so parkähnliche Anlagen, da gibt es so kleine Pavillone. Und da gehen halt Iraner gerne hin, um da zu grillen, weil Iraner lieben halt Grillen. Und wenn man da fragt, kann man da auch ohne Probleme übernachten. Oftmals gibt es dann auch Toiletten. Was ich halt nur festgestellt habe, man muss halt wirklich irgendwie. Und kurz links ein Aufseher, weil fast jeder dieser Parks hat dann irgendwie so eine Parkaufsicht. Da muss man einmal sagen, hey, ich bin hier, ich würde jetzt gerne übernachten, weil sonst kommen die vorbei und dann muss man groß diskutieren. Aber das gibt es halt fast in jeder Stadt. Deshalb, wenn ihr mal in Iran fahrt, haltet Ausschau nach diesen Parks und Campingplätzen. Da kann man echt immer super übernachten. Das ist echt ein super Tipp. Und ich habe dann zufällig auch die Leute getroffen, die in der WhatsApp-Gruppe was geschrieben haben mit dem Campingplatz. Das waren 2 Holländer, die waren auch schon ein bisschen älter. Die hatten das da reingeschrieben und die hatten das dann nicht korrigiert und ich habe das dann, ohne mich da nochmal nachzuhaken, mich dann einfach dahin gefahren und dann ja, bin ich einmal 15, 20 Kilometer umsonst nachts durch die Stadt geeiert. Aber so ist das halt. Aber ich hatte Glück und ich habe dann noch einen guten Platz zu übernachten gefunden. Und am anderen Tag stand dann der nächste größte Schritt an, Geld wechseln. So, Geld wechseln im Iran hat man mehrere Möglichkeiten. Wir hatten schon mal den großen Vorteil, dass wir zusammen mit einer Iranerin zum Geldwechseln gegangen sind. Man geht dazu in den Bazar, da gibt es schon extra so ein Bankenviertel. Das ist auch direkt neben dem Schmuckviertel und dem Goldviertel im Bazar. Und da steht draußen, steht schon alles voll mit Leuten. Und der Bazar ist halt wirklich überlaufen an Menschen. Das ist totales Chaos an diesem Bazar. Da sind Tausende an Menschen stehen davor und von diesem Geldwechselbereich stehen auch ganz viele und die bieten einem an, hey, wir können doch direkt bei uns wechseln, da kriegst du bessere Konditionen. Und das soll wohl tatsächlich so sein, dass man, wenn man sich auskennt, dass man bei diesen Leuten dann bessere Konditionen kriegt, aber wir hatten ja überhaupt keine Ahnung. Und hätten wir nicht diese Iranerin mitgehabt, der war das auch ein bisschen nicht ganz geheuer. Ist einfach die Chance zu hoch, dass wir da übers Ohr gehauen werden. Man kann auch zur offiziellen Bank gehen, da kriegt man aber einen extrem schlechten Wechselkurs, der ungefähr nur ein Zehntel von dem entspricht, was halt typisch ist, was halt gängig ist. Man muss auch sehr schauen, der Wechselkurs, der ist sehr volatil, also der schwankt sehr stark. Das kann durchaus sein, dass er von Tag zu Tag 10% schwankt, das ist ganz normal. Also haben wir dann den Mittelweg genommen und wir sind dann zu den offiziellen Wechselstuben ganz hinten im Bazar gegangen, die man auch nur ganz schwer findet. Also ohne unsere Bekanntschaft oder die Bekanntschaft von Marlene und Ferdi hätten wir das wahrscheinlich auch gar nicht gefunden. Und die hatten auch Geldzählautomaten da und man musste seinen Personalausweis vorzeigen. Da wurde das einmal dokumentiert, dass man das Geld gewechselt hat. Und da kriegt man einen vernünftigen Wechselkurs und man konnte auch sicher sein, dass man da nicht übers Ohr gehauen wird. Zum Thema Wechselkurs. Wechselkurs ist 1 Euro entspricht 120.000 Rial, als wir das getauscht haben. Genau, 1 zu 120.000. Das bedeutet, ich habe natürlich nicht alles getauscht. Ich habe 200 oder $300 getauscht. Dollar war dann, glaube ich, dann 130.000 sogar. Und ich habe dann mehrere Zentimeter Geld wieder gekriegt. Irgendwie 5 Millionen Rial habe ich dann wieder bekommen. So 5 Zentimeter hohen Geldstapel. Münzen gibt es gar nicht. Ich glaube, das kleinste ist dann 5.000 oder 10.000 Rial. Die haben halt eine enorme Inflation gehabt und da ist das immer höher gestiegen. Ja, und dann ist man auf einmal schlagartig Millionär, den man 5 Millionen oder noch mehr direkt auf der Tasche hat. Das fühlt sich schon komisch an und das ist auch so ein bisschen chaotisch. Naja, wenn man so halt so einen riesen Stapel Geld hat. Im Iran ist es auch so, es gibt auch noch die Zweitwährung Toman. Toman ist manchmal also 10 Rial sind manchmal ein Toman. Und wenn man ins Geschäft geht und da ist irgendwie was ausgezeichnet, ich weiß nicht, das kostet, so ein Laib Brot kostet 50.000 Toman, dann sagen die manchmal 5.000. Aber manchmal sagen die auch 5 oder 50. Also die Zehnerstelle, die variiert man so ein bisschen. Und also wir müssen da auf jeden Fall immer nachfragen, weil die Preise so unterschiedlich sind. Wenn jetzt einer sagt, okay, das Brot kostet 50.000 Rial oder 500.000, dann wäre das vielleicht für uns, ja, könnte irgendwie sein, weil die Preise halt extrem unterschiedlich sind. Und da mussten wir halt immer wieder nachfragen, ist der Preis jetzt in Rial, ist der Toman und wie viel ist das jetzt genau in Rial? Weil da kommt man echt schnell durcheinander, vor allem wenn das dann in Dimensionen geht, dass man mal eben 1 Million zahlen muss oder so. Aber da wir die meiste Zeit eigentlich mal zu dritt unterwegs waren und wir auch zu dritt eingekauft haben, haben wir uns dann das System ausgedacht. Wir machen für die allgemeinen Einkäufe, also Essen für den Abend und so weiter, oder wenn wir irgendwo mal einen Kaffee trinken, machen wir eine gemeinsame Kasse und dann tut jeder immer 1 Million da rein. Und wenn das alles leer ist, wir geben ja alles gleichmäßig für alle davon aus, dann gibt jeder wieder 1 Million rein und dann weißt du ja, ey, du musst schon wieder 1 Million in die Kasse geben. Oh, schon wieder die Million und ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. So, zweites Hindernis, im Iran braucht man noch SIM-Karten und da sind wir auch mit der Iranerin hingegangen und die hat uns damit geholfen und das ging erst auf unsere Ausweise nicht. Die hat das dann freundlicherweise auf ihren Namen gemacht. Das heißt, wir hatten dann iranische SIM-Karten, die auf den iranischen Namen liefen. Ich weiß auch nicht mehr leider, was es gekostet hat, aber es war absolut bezahlbar. Das war also nicht vergleichbar mit den Preisen, die wir hatten. Das Internet allgemein im Iran ist sehr schlecht. Einmal das Handy-Internet ist so okay, aber wenn man mal WLAN hat, ist das also auf Modem-Niveau. Das war überhaupt nicht gut. Und noch vielleicht ein Tipp an euch, falls ihr in den Iran fahrt, das ist etwas, das hat uns nämlich auch keiner gesagt. Wenn man ein Handy hat, das nicht im Iran gekauft ist, dann ist das nur für 30 Tage freigeschaltet. Das bedeutet, importierte Handys in den Iran, die werden dann registriert in das System, aber ausländische Handys kann man für 30 Tage nutzen. Anschließend muss das extern freigeschaltet werden, weil sonst wird das Handy gesperrt. Das hat irgendwas damit zu tun, dass man die halt nicht einfach Handys günstig importieren kann aus einem anderen Land. Das wussten wir nicht und so ging alles auch ganz gut bei uns. Und nach 30 Tagen gingen auf einmal unsere Handys nicht. Deshalb der Tipp, wenn ihr vorhabt, länger im Iran zu bleiben und ihr seid mit mehreren Leuten unterwegs, das gilt ab dem Tag, wo man die SIM-Karte da reintut, wenn man sich das erste Mal damit anmeldet. Schaltet ein Handy aus, wenn ihr mit mehreren Leuten seid, und nach 30 Tagen schaltet dann erst das zweite Handy an, wenn ihr so eine Möglichkeit habt. Weil es war recht teuer, ich glaube, das kostete 35 Euro oder so. Und die musste ich dann halt nachher noch bezahlen, weil wir hatten später getrennt und wir hatten da erst nur ein Handy freigeschaltet und haben dann Hotspot immer aufgemacht. Aber dann, als ich mich dann von Marlene und Ferdi getrennt hatte, brauchte ich das auch und da musste ich nochmal für einen Monat 30 Euro zahlen, um mein Handy freizuschalten, weil das halt essentiell, ohne Internet ist man aufgeschmissen. Weil es gibt halt auch kein freies WLAN oder so, weil allgemeines stationäres Internet sehr, sehr schlecht ist im Iran. Reden wir einmal über den Bazar, weil der Bazar im Iran ist echt der Hammer. Ich war natürlich auch vorher schon mal in der Türkei und da ist auch, da gibt es einen Bazar, aber das kann man miteinander nicht vergleichen. In der Türkei hatte ich immer das Gefühl, der Basar ist dafür da, ja, um Touristen Kunstlederjacken zu verkaufen und gefakte Rolex. Aber der Basar im Iran ist tatsächlich, der ist dafür da, um alltägliche Dinge zu kaufen. Und man kommt sich da wirklich vor wie, ja, wie so Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. So ein Basar ist riesengroß. Das heißt, es sind viele, viele zusammengewürfelte Häuser. Das ist meistens überdacht. Es ist total chaotisch und es gibt wirklich alles im Bazar. Wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Also wenn ihr das KaDeWe euch vorstellt, dann ist das der Bazar noch mal größer. Also es gibt Lebensmittelabteilungen, wo es halt die exotischen Gewürze gibt, die wirklich so kunterbunt da aufgewürfelt sind in großen Türmen. Es gibt ohne Ende Datteln und Datteln im Iran sind natürlich echt der Hammer. Boah, ich habe noch nie so gute Datteln gegessen wie im Iran. Und die gibt es dann ja auch in tausend verschiedenen Sorten und es gibt die, ja, die sind dann groß aufgebaut und die sind halt super günstig. Man zahlt dann irgendwie für ein Kilo so 1 Euro. Das ist echt der Hammer. Und im Bazar gibt es halt wirklich, es gibt Schuhabteilung, es gibt Jackenabteilung. Wenn ich Abteilung sage, dann sage ich komplette Gebäude mit ganz vielen verschiedenen Gängen. Es gibt natürlich auch Fake-Handyhüllen, aber es gibt alltägliche Sachen. Es gibt Man kann Waschmaschinen da kaufen, man kann Socken da kaufen, man kann Besen kaufen, man kann Maschinenbauteile kann man da kaufen, man kann da Motoren kaufen. Es gibt alles im Bazar und ist so groß und so chaotisch. Und immer wieder laufen da Leute mit so Handwagen, nicht Handwagen, so großen, ja, Wagen, wo die Sachen drauf sind, die da verlaufen. Es fahren Leute mit Motorrollern, fahren da rum. Da gibt es halt Buffet oder Essensabteilung im Iran, wo man da direkt essen kann. Das ist einfach unglaublich. Und einen großen Unterschied im Iran, zu dem wir das kennen, ich hatte ja gesagt, ich brauchte eine Luftmatratze und da muss man einen Outdoor-Laden finden, wo es halt Outdoor-Kram gibt. Und wir sind da rumgelaufen und haben nichts gefunden und haben dann unsere Bekannte angerufen, die Iranerin, die erklärt uns, wo wir hin müssen. Und im Iran ist die Organisation so ein bisschen anders, weil stellt euch vor, ihr seid in einer großen deutschen Stadt und ihr wollt in mehrere Outdoor-Läden. Da gibt es vielleicht 5 oder 10 Outdoor-Läden, die speziell für Outdoor sind, aber die sind verteilt. Einer ist in der Innenstadt, einer ist ein bisschen außerhalb. Der eine ist vielleicht auf der anderen Seite der Stadt und die sind halt überall. Da muss man von Autoladen zu Autoladen fahren durch die ganze Stadt. Im Iran ist das generell so. Alle Läden sind alle zusammen. Das ist halt themengebunden. Und wir hatten halt outdoormäßig gar nichts gefunden in der ganzen Stadt. Wir sind fast den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, bis wir dann das Haus gefunden haben, über dem über mehrere Etagen 15 Outdoor-Läden waren. Und das ist halt super geil, weil du gehst halt in den einen Laden rein und guckst, was sie da haben und gehst dann einen weiter und die ganzen Leute kennen dich ja alles. Und wir hatten mir das erklärt, ey, ich suche eine Luftmatratze. Und da hatte der auch tatsächlich eine, so eine High-End Sea-to Summit oder Thermarest, das war mir aber zu teuer. Ich hatte mal was Günstiges gesucht und dann, nee, ich habe das nicht, aber geh jetzt zu meinem Kollegen, der drüben im zweiten Stock, in der dritten, der dritte von rechts, der Laden, der hat das. Und wir sind halt mit großen Augen durch dieses Outdoor-Haus gegangen. Das war auch krass, halt irgendwie so ein Globetrotter. Aber es gab halt ganz viele Läden, von denen sich halt jeder auch so ein bisschen spezialisiert hatte. Und man konnte Preise vergleichen. Ferdi, der suchte halt eine Nalgene-Flasche, eine Wasserflasche, weil deren, die war gebrochen. Und der ist halt überall rumgelaufen, hat geguckt, ah, hier gibt's die, die kostet jetzt so viel. Man konnte das überall vergleichen. Das war super geil. Ich weiß nicht, ja, für die Läden ist das wahrscheinlich nicht so gut, weil wer den günstigsten Preis hat, der hat dann halt gewonnen oder ich weiß es nicht, aber für den Kunden war das einfach perfekt. Und so ist das halt mit allen. Es gibt halt Schuhhäuser, also außerhalb des Bazares jetzt. Dann gibt es halt so ein großes, mehrstöckiges Haus, wo ganz viele kleine Läden sind und da gibt es halt nur Schuhe oder irgendwelche anderen Sachen. Oder es gibt halt nur Fernseher oder irgendwie sowas. Oder es gibt halt riesige Elektronikläden, wo es halt alles mögliche an Elektronikkram gibt, bis zu den einzigen Kondensatoren runter und den einzelnen Widerständen. Also das ist schon cool, weil ich hatte halt immer gedacht, im Iran, durch die ganzen Sanktionen, gibt es halt viele Sachen gar nicht, aber es gibt da alles. Man bekommt alle iPhones, iPhones zum Beispiel haben die genau dieselben Preise, alle hochwertigen neuen Elektronikprodukte haben dieselben Preise wie bei uns. Das ist natürlich dann super teuer für den Iraner. Trotzdem haben natürlich sehr viele Iraner dann trotzdem ein iPhone. Naja, was einem auch immer begegnet sind halt, wir haben es die schwarzen Gespenster genannt. Das sind halt die Frauen im Chador, das sind diese komplett voll verschleierten Frauen, die, ja, man sieht nichts von denen und das ist halt so, es ist ganz seltsam, die werden halt irgendwie von jedem so ein bisschen ignoriert. Und ich habe mich später mit ein paar Iranern darüber unterhalten, weil wir denken jetzt natürlich sofort, alter Scheiß, da müssen die Frauen immer komplett voll verschleiert da rumlaufen und dann werden denen komplett ihre Rechte genommen. Aber es ist tatsächlich so, also wird mir das zumindest erzählt, dass es viele Frauen gibt, die das sehr gerne tragen, weil sie können dich dann komplett abkapseln. Sie sind dann nicht gezwungen, mit allen Leuten zu interagieren, weil wenn du halt als Frau so einen Chador, so eine komplette Vollverschleierung trägst, dann ist das einfach klar, dass du halt ja, dein eigenes Ding machst und du musst halt nicht mit dem Ganzen interagieren und das gehört wohl so ein bisschen auch zur Mentalität oder wahrscheinlich auch dazu, wie sich das alles so entwickelt hat, dass sie das ganz gut finden manchmal. Ja, wo wir auch waren, allerdings später, das war natürlich in einem Teppichgeschäft. Ich glaube, Teppiche sind nochmal ein Thema für sich. Weil ich glaube, man kann nicht in Iran gehen und nicht in ein Teppichgeschäft gehen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Nur kauf keinen verdammten Teppich. Naja, Teppiche sind nochmal ein ganz anderes Thema, weil es gibt eine ganze Welt voller Teppichen. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, schon mal einen großen Einblick, oder ich glaube, in dieser Folge gebe ich euch so einen Gesamteinblick beim Iran gegeben. Oh ja, und ein Ding, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen, Taruf. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon mal gehört. Im Iran gibt es eine große Höflichkeitsgeste. Ihr müsst euch vorstellen, das funktioniert so ab, wenn ihr mit anderen Leuten zusammen esst, dann gehört es zur Höflichkeit, so wie wenn man bei uns die Tageszeit sagt oder ähnliches, dass ich mein Gegenüber als erstes mal, bevor ich anfange zu essen, mein Essen anbiete, ich halte das dann rüber, möchtest du was? Und dann lehnt er das freundlich ab, nee, das ist nett von dir, aber danke, nein. Dann macht man das nochmal, hier, aber sicher, du kannst gerne was von meinem Essen haben und dann lehnt man das wieder ab. Und das ist so eine Höflichkeitsgeste, das gehört sich einfach. Und das gibt es halt bei allen Sachen im Leben. Das heißt, man geht in ein kleines Geschäft rein und kauft eine Flasche Wasser Und dann sagt dann der Mann im Laden, der hinter der Kasse steht, nee, du musst nicht bezahlen, geht aufs Haus. Und du musst da sagen, na, aber natürlich möchte ich bezahlen, also es ist mir eine Ehre zu bezahlen. Und da sagt er wieder, nein, du bist ja ein Freund hier, du musst nicht bezahlen. Und dann so geht das zwei, dreimal hin und her und das ist das Taruf, das zieht dich bei allem durch. Und ja, wenn man Europäer ist, vergisst man das manchmal. Und ich muss leider gestehen, dass es durchaus ein, zweimal passiert ist. Es war ein langer, harter Tag, ich bin viel gefahren, ich war voll im Arsch, die Sonne brutzelt einem aufs Gesicht, man geht in den Laden, kauft irgendwie was und er sagt dann, hey, mein Freund, hey, super, schön, dich kennengelernt zu haben, du musst nicht bezahlen. Ich so, oh, danke. Dann bin ich gegangen und ein paar Kilometer stelle ich fest, oh Mann, bin ich ein Idiot. Habe ich schon wieder das Taruf vercheckt, weil das ist einfach überall. Das ist, wenn man mit dem Taxi fährt, wenn man was zu essen kauft, ja, ist es, überall ist Taruf. Und es ist halt das Problem, im Iran bekommt man sehr viel ernsthaft geschenkt. Das heißt, es hält ein Auto an und dieses Auto, da steigt einer aus und der drückt dir dann einen Apfel in die Hand. Einfach so. Einfach, weil er einem Fremden was Gutes tun will. Und das ist ja auch sehr unnormal und das passiert wirklich häufig. Und da muss man immer abwägen, was ist jetzt Taruf, was ist jetzt die Höflichkeitsgeste, wo es nur aus Freundlichkeit gesagt wird, aber nicht so gemeint ist. Und wann ist es jetzt soweit, dass man wirklich Gastfreundschaft hat? Und als Europäer, da fehlt einem so ein bisschen dieses Feingefühl, das zu erkennen, weil man halt nicht damit aufgewachsen ist. Aber das ist ja ist schon super interessant, so zu sehen, wie halt die Mentalitäten in den ganzen Ländern anders ist. Was auch total anders ist im Iran, man sitzt vorzugsweise gerne auf dem Boden. Das heißt, wenn man in ein Haus reinkommt, ist meistens ein großes Wohnzimmer da und auf dem überall ist Teppich. Also Teppich haben einen ganz hohen Stellenwert, da kommen wir aber später dann nochmal zu. Man sitzt halt auf dem Teppich rum und wenn es Zeit zum Mittagessen ist, dann legt man ein Tischtuch aus. Das ist aber meistens, kommt das von einer Plastikrolle, das ist einfach so ein ganz dünnes, wie so ein Müllsack mäßig, so ein Plastiktuch. Das wird dann in die Mitte gelegt und dann wird alles draufgesetzt. Man setzt sich dann auf den Boden und dann isst man da. Und außen stehen dann meistens in so schickeren oder sag ich mal in den Städtern, bei den Städtern, bei den ordentlicheren Wohnungen, die haben auch Möbel und die ganzen Sessel und Stühle, die auch gerne mal sehr verschnörkelt ist und mit orientalischen Sachen verziert sind, die stehen halt komplett an den Rand geschoben. Hauptsache man kann in der großen Gruppe, kann man dann schön auf dem Boden sitzen. Was ein bisschen anstrengend ist für einen als Europäer, also ich kann problemlos auf dem Boden sitzen, weil abends sitze ich ja oft auf dem Boden. Aber aus Höflichkeit nimmt man halt nicht den Teller und hebt den hoch, sondern lässt den Teller auf dem Boden stehen. Und dann ist der Abstand ist natürlich sehr groß zwischen Gesicht und wo der Teller auf dem Boden steht. Und dann ist man immer so ein bisschen vorgebeugt. Und wenn man eine halbe Stunde da sitzt, dann ist das nach einer Zeit doch ziemlich anstrengend. Das ist halt ein bisschen ungewohnt. Was natürlich aber super ist, wenn man fertig ist mit dem Essen, dann werden die Teller alle abgeräumt, alle vom Boden weggeräumt, dann wird das Tischtuch wird dann zusammengerollt und dann kann man sich einfach auf den Boden zurücklehnen. Meistens liegen überall dann große Kissen an der Seite und da kann man schön auf dem Boden rumlümmeln. Man kann nicht den Bauch halten, weil man so viel gegessen hat, weil man so vollgestopft wurde. Und das ist echt angenehm, wenn man einfach so schön rumlümmelt auf dem Boden. Das mit auf dem Boden rumsitzen, das machen dann auch alle, auch alte Leute. Das ist dann echt immer erstaunt, wie dann irgendwie richtig alte, 70, 80-jährige alte Leute, dass sie auf dem Boden rumlümmeln. Und rumlümmeln ist das richtige Wort. Und die lassen sich dann gut gehen. Das könnte ich mir jetzt, wenn ich mir das bei meiner Familie angucke, hätte ich mir jetzt so nicht vorstellen können, dass meine Oma so auf dem Boden rumsitzt. Ab und zu war es auch so, dass aus Höflichkeit uns gegenüber, dass dann am Tisch gesessen wurde, aber man merkt schon, dass, ja, das ist halt nicht so angenehm. Besteck wird auch sehr selten benutzt. Es gibt halt oft Lavash, das ist sehr großes, sehr dünnes Brot, was wir halt wie gleichzeitig servierte, gleichzeitig Besteck, gleichzeitig dafür da ist, um die Reste vom Teller runterzuwischen. Das schmeckt selten gut, dass, wenn das richtig so auf so einem Steinofen gemacht ist, dann ist das echt gut, aber es gibt halt viel so Industrielavasch, was man halt im Supermarkt kaufen kann oder im Laden, was halt in Plastik eingepackt ist, was überhaupt nicht schmeckt. Das hat dann wirklich nur so eine Serviettenfunktion. Ja, das waren jetzt so mal viele Eindrücke, allgemeine Themen, die ich über den Iran erzählt habe. Von Tabriz aus haben wir uns dann nochmal getrennt, die Marlene, der Ferdi und ich. Also die beiden sind dann südlich gefahren und für mich stand dann als nächstes an, ich wollte mich um mein Indien-Visum kümmern, weil es empfiehlt jeder, dass man die Reihenfolge einhält, dass man sich erst um sein Indien-Visum kümmert und danach um das Pakistan-Visum. Weil es Probleme geben könnte, wenn man das Indien-Visum in Pakistan beantragt, weil sie sich ja so ganz dicke sind, so sollte das einfach sein. Wenn man Indien über den Landweg bereisen möchte, also wenn ich in meinem Fall wäre das jetzt von Lahore, dann muss man das auch an der Botschaft beantragen. Man kann das Indien-Visum sehr einfach online beantragen, hat auch den Vorteil, dass man dann ein Jahresvisum bekommt, das man sogar online verlängern kann. Das trifft nicht zu, wenn man das sich in der Botschaft geholt hat, dann bekommt man nur ein 6-Monats-Visum. Und das bekomme ich halt in Teheran. Deshalb war mein Plan, den ich jetzt hatte, okay, ich fahre jetzt mit dem Nachtzug nach Teheran von Tabriz aus. Ich glaube, das sind so 500 Kilometer. Und der ganze Spaß hat mich 6 € gekostet, inklusive Fahrrad. Da war das dann so, ich musste mein Fahrrad zum Bahnhof bringen am Tag davor. Und bin dann am nächsten Tag, bin ich dann mit dem Nachtzug gefahren und mein Fahrrad war dann schon da. Das heißt Nachtzug, das heißt, ich bin auch abends um 9 Uhr, bin ich dann schön zum Bahnhof gefahren, hatte dann mein Schlafabteil, habe mich da schlafen gelegt, bin morgens aufgestanden und war da. Super gut. Für 6 €, das war echt der Hammer. Ja, da habe ich mir dann mein Indien-Visum habe ich mir geholt. Das sollte dann nachher, hat mich das $100 gekostet, wo das größte Problem war, dass ich einen Dollarschein haben musste, der druckfrisch war, also wo der keine Beschädigung hatte und der musste neuer sein als ein bestimmtes Datum. Das hatte ich leider nicht und da musste ich das nochmal tauschen, da musste ich zu einer Bank gehen. Aber es war dann auch kein Problem, mein Visum zu beantragen, genau zu beantragen, weil ich sollte 10 Tage darauf warten. Das ist nämlich so mein Reisepass. Der wird dann einmal von der indischen Botschaft aus, wird er nach Indien geschickt, dann bekomme ich mein Visum da rein und dann wird er wieder zurückgeschickt und dann kann ich das nach 10 Tagen abholen. Ich habe ja das Glück, dass ich zwei Reisepässe habe, deshalb war das überhaupt kein Problem und dann war mein weiterer Plan dann, dass ich von Teheran nach Isfahan fahre mit dem Fahrrad und nachdem dann in der Zeit war mein Visum dann fertig und dann bin ich kurz mit dem Zug, also ich habe mein Rad dann in Isfahan stehen lassen, das ist ja ein bisschen südlich, ungefähr 300 Kilometer von Teheran. Habe mein Rad dann da stehen lassen, bin einmal kurz mit dem Bus zurückgefahren, habe mein Visum abgeholt und bin noch einmal mit dem Bus zurückgefahren am nächsten Tag und bin dann weitergefahren. Aber nächstes Mal erzähle ich noch ein bisschen was von Teheran und ja, wie es mir da so ergangen ist. Und dann erzähle ich so ein bisschen vom Reisen an sich. Jetzt habe ich ja schon mal so einen Grundstock gelegt, wie das so ist allgemein im Iran. Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Land. Es ist ein extrem einfaches Land zu reisen, weil halt die Menschen so offen sind. Viele, viele Leute können Englisch, die Leute sind super kommunikativ. Also ich glaube, auch als alleinreisende europäische Frau ist das überhaupt kein Problem. Mir haben viele Leute erzählt, dass es nicht so einfach ist als iranische Frau und dass auch Iran an sich nicht diese Gastfreundschaft entgegengebracht wird, wie wir als offensichtliche Ausländer. Deshalb, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich kann euch nur empfehlen, in den Iran zu fahren. Es ist günstig, es ist ein super schönes Land. Die Menschen sind echt der Hammer da. Das hat mir echt ein ganz anderes Bild vom Islam gegeben, als ich vorher durch die Presse hatte. Ja, sehr schön. Ja, nächstes Mal erzähle ich dann, wie es so weitergegangen ist, ob ich vielleicht Kamele gesehen habe. Wer weiß, das wird sich dann zeigen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Und danach kommt Pakistan, da habe ich noch mehr Bock drauf. Und danach kommt Indien und ja, Indien, oh je, oh je. Ja, das soll es dann auch erstmal soweit sein mit dem Podcast für heute. Ach, was haben wir auf der Uhr? Schon 40 Minuten wieder, wie die Zeit vergeht. Das ist echt der Wahnsinn. So, letztens hatte ich ja auch den Livestream gemacht. Vielleicht haben den ja auch ein oder zwei Leute von euch gesehen. Meine eigene Meinung zu, ich bin da ja nicht so ganz zufrieden mit meiner eigenen Leistung, weil es war doch etwas komplizierter für mich, gleichzeitig die Technik zu bedienen, wo ich noch nicht so viel Ahnung von habe, wie das Ganze mit diesem Streaming-Programm funktioniert. Gleichzeitig ununterbrochen durchzureden, weil hier im Podcast kann ich auch mal auf Pause drücken. Das geht im Livestream natürlich nicht. Und dann gleichzeitig noch den Chat beobachten, was für mich das größte Problem war. Und da habe ich mich wahrscheinlich doch öfter mal verhaspelt und diese ganze, ja, die PowerPoint-Präsentation, wo ich vorhatte zu erzählen, was halt jetzt mein Plan in der Zukunft ist, das hätte ich mir gerne ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich hoffe mal, ihr habt einigermaßen verstanden, was mein Konzept ist, dass ich halt mehr Zeit und Energie in diesen ganzen YouTube und Instagram, naja, Instagram nicht, aber in den ganzen YouTube und Podcast-Cups stecken möchte. Weil, ja, vielleicht habe ich die Option, möglichst langfristig zu reisen und euch mitzunehmen. Da habe ich auf jeden Fall jetzt richtig Bock drauf und deshalb sind meine Videos, habe ich mich dazu entschieden, die halt auch länger zu machen. Das habe ich ja schon ein bisschen länger gemacht, dass ich die länger mache, dass die jetzt eine halbe Stunde lang sind. Und ich versuche immer Neues zu lernen. Wie schneide ich jetzt was anders? Wie kann ich eine Geschichte erzählen? Naja, ich habe auf jeden Fall mega Bock da drauf. Und ich würde auch gerne das mit dem Podcast so ein bisschen noch ausweiten. Und würde gerne mal, vielleicht bin schon ein bisschen am gucken, ob ich irgendwie eine Möglichkeit habe, mir ein besseres Mikrofon zu holen. Weil wenn ich das Podcast-Profi erzähle, ich nehme das gerade auf mit dem Mikrofon, was beim Telefon dabei liegt. Also mit dem In-Ear-Kopfhörern, wo halt, wo man auch mit telefonieren kann. Das darf ich keinem Podcast-Experten erzählen. Naja, ich hoffe, die Audioqualität ist okay für euch. Aber vielleicht kann man da was machen. Da wäre ich dann auch gerne mal bereit, irgendwie ein kleines Mikrofon, ein Ansteckmikrofon zu investieren, wenn das einen erheblichen Qualitätsboost hätte. Naja, ich habe auf jeden Fall Bock dazu und mal gucken, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Deshalb muss ich mich auch bei allen Leuten wirklich bedanken, die mich bis jetzt irgendwie unterstützt haben. Das ist echt der Wahnsinn und ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also, und ich bin echt froh, dass ich das Glück habe, das so machen zu können. Und ich freue mich da mega drauf. Und selbst nach 2 Jahren habe ich noch immer total Bock. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, also würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich bald wieder, dass ich bald wieder Zeit habe, den Podcast aufzunehmen. Und dann erzähle ich so ein bisschen, wo ich hergefahren bin, ein bisschen, was ich für Leute getroffen habe, ein bisschen vom Reisen an sich, nachdem ihr jetzt so ein bisschen wisst, wie es im Iran aussieht oder wie die Gepflogenheiten sind und die ganzen Hintergründe. Und ja, wir hören uns demnächst. Mach's gut. Ciao.